Erst sehen wir noch mal den Trailer. Ja, ich weiß nicht, wie es euch mit dem Trailer ging. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe immer überlegt, was hat das Kleingeld jetzt mit der Predigtreihe zu tun? Bisher dachte ich immer, dass ich so der Einzige bin, der so diese Gedanken hat. Aber nachdem in unserer Kleingruppe das Thema auch hochkam, habe ich dann noch mal ein bisschen rumgefragt und ich hatte so den Eindruck, dass einige damit ein Problem haben. Ich habe das bisher immer so abgetan, okay, keep the change hat eine doppelte Bedeutung. Keep the change heißt einmal behalt das Wechselgeld und keep the change heißt bewahre die Veränderung, was ja eigentlich unsere Predigtreihe ist. Aber am Freitag, also nach unserer Kleingruppe, morgens in der stillen Zeit, in der Bibellese, kam mir dann eine Erklärung, die ich jetzt einfach mal weitergebe. Ob man die annimmt, jeder einzelne von euch oder nicht, das müsst ihr entscheiden. Aber ich will es einfach mal sagen, was mir da für Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Also Wechselgeld muss ich ja zurückgeben. Eine runde Summe bezahle, dann gibt mir die Bedienung das Wechselgeld zurück und manchmal sage ich dann halt, oh, behalten Sie mal den Rest, können Sie behalten. Das erzeugt auch Dankbarkeit, Freude bei dem, der das empfängt. Je größer das Wechselgeld, desto größer das Geldgeschenk und desto größer die Freude, die damit verbunden ist. Wenn das Wechselgeld aber besonders hoch wird, ob eine gewisse Grenze überschreitet. Wir haben das ja, erleben das ja manchmal, wenn so Schauspieler im Restaurant sind und ein ganz großzügiges Trinkgeld geben, das meistens noch den Wert des Essens übersteigt. Dann fragt man sich allerdings, warum bekomme ich so viel Trinkgeld? Womit habe ich das verdient? So eine Bedienung im Restaurant hat ja weder das Essen gekocht, noch hat sie für die Atmosphäre im Restaurant gesorgt, sondern hat einfach nur bedient. Zu dem Gefühl der Dankbarkeit und Freude kommt das Gefühl, dass ich für so viel Geld doch irgendetwas tun muss. Merkt ihr was? Gott hat seinen Sohn für uns geopfert. Jesus hat mit seinem Tod für unsere Sünden bezahlt. Waren meine Sünden es wert, dass er dafür all diese Schmerzen und den Tod in Kauf genommen hat? Kann ich dieses Geschenk annehmen? Muss ich nicht was zurückgeben, Wechselgeld zurückgeben? Ich bin ihm dankbar und ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, ob ich es überhaupt verdient habe. Viele Christen haben das Gefühl, wenn sie dieses Geschenk annehmen, ihm etwas dafür zurückgeben zu müssen, sozusagen das Wechselgeld. Das will Gott aber nicht. Er will keine guten Werke, weil wir es ihm schuldig sind. Wir dürfen das Wechselgeld behalten, wir dürfen das Geschenk so annehmen. Wir müssen nur an Jesus Christus glauben und ihn in unser Herz aufnehmen. Wir sind alleine aus diesem Glauben heraus errettet, nicht durch Werke, nicht durch das, was wir zurückgeben können. Natürlich erzeugt dieses Geschenk, was aus Liebe gemacht wurde, etwas in uns, nämlich Veränderung. Und das sind wir zwar der zweiten Bedeutung. Nämlich diese Liebe, die Gott durch dieses Geschenk, durch dieses Opfer zeigt und in uns hineingibt, diese bewirkt Veränderung in uns. Und das ist das Thema unserer Predigtreihe. Der Vincent hat in der ersten Predigt darüber gesprochen, die Veränderung, die du brauchst, ist vielleicht nicht die Veränderung, die du haben willst. Und es hat mich sehr erinnert an meinen eigenen Werdegang hier. Ich bin an die Oase gekommen durch einen Alpha-Kurs. An diesen Alpha-Kurs bin ich gekommen, weil mein Sohn Thorsten schon mit Jesus unterwegs war und ich habe an ihm Veränderungen festgestellt. Und habe gedacht, eigentlich ist das ja toll, was sich da so ändert, aber mit der Oase, irgendwie war mir das nicht ganz geheuer. Und als ich dann hörte, dass hier ein Alpha-Kurs stattfindet, habe ich mir gedacht, ist das mal eine gute Gelegenheit, mal reinzuschauen, was ist das denn da überhaupt für eine Gemeinde? Also im Hinterkopf schwankt immer noch so ein bisschen die Angst vor einer Sekte mit. Ich dachte, lernst du mal die Leute kennen, lernst du mal das ganze Umfeld kennen, du weißt, wo dein Sohn hingeht. Und meine Frau, die Bettina, nimmst du auch noch mit, so als kleiner Hintergrund, wenn es denn gut ist, dann lernt sie vielleicht auch noch ein paar Menschen kennen, mit denen sie sich verabreden kann. Man muss dazu wissen, dass wir erst seit ein paar Jahren vor diesem Alpha-Kurs auf den Hunsrück gezogen sind und noch keine echten Beziehungen hatte. Ja, und was daraus geworden ist, seht ihr hier. Ich stehe jetzt hier oben. Diese Veränderung habe ich nicht gewollt. Ich habe einfach nur reinriechen wollen. Ich wollte einfach nur schauen, was ist das für eine Kirche und kann man da Beziehungen finden. Und das alles hat mich so verändert, dass ich schon am ersten Abend wusste, da gehöre ich hin, dass ich jeden Alpha-Kurs, der dann war, mitgemacht habe, 2-3 Mal als Teilnehmer, anschließend als Kleingruppenleiter und im Beamer-Dienst. Gott hat mich da radikal verändert. Das zweite Thema, was wir hatten, war die Kraft der Veränderung. Diese Kraft, uns zu verändern, die gibt uns der Heilige Geist. Es gibt ein schönes Lied von Martin Pepper. Der Heilige Geist ist der Rückenwind. Du bist mein Rückenwind, heißt das Lied. Und der Heilige Geist spornt mich immer wieder an zu sagen, mach mal was Neues, mach mal was anderes, mach mal weiter mit, diene in deiner Gemeinde. Nach dem letzten Alpha-Kurs sagte eine Teilnehmerin mir am Telefon, als wir darüber gesprochen haben, ob sie wieder in eine Kleingruppe kommt oder in Gottesdienst kommt, ich habe das Gefühl, ich drifte wieder ab. Ich war also Feuer und Flamme während des Alpha-Kurses, fand alles ganz super, hat dann den Kontakt zu den Alpha-Teilnehmern verloren und hatte so das Gefühl, ich entferne mich wieder von Gott. Wie kommt es zu diesem Gefühl? Was kann ich dagegen machen, das, was ich positiv erlebt habe, zu bewahren? Es ist nicht genug, sich ändern zu wollen. Man muss es auch tun und durchhalten. Ja, ein schönes Beispiel sind ja immer die guten Vorsätze, die man sich fürs neue Jahr vornimmt. Zum Beispiel Gewichtsreduzierung. 2/3 aller Menschen wollen abnehmen, schaffen es nur nicht, weil sie nach kurzer Zeit wieder aufgeben und alte Gewohnheiten kommen. Dieser sogenannte Jojo-Effekt tritt dann wieder ein. Eine Veränderung wollen ist nicht schwer. Aber eine Veränderung umzusetzen ist noch viel schwerer. Bist du eigentlich regelmäßig hier im Gottesdienst? Oder kommst du nur ab und zu mal? Warum kommst du? Spricht dich der Gottesdienst an? Gefällt dir der Lobpreis? Brauchst du die Predigt? Ist es die ganze Atmosphäre hier? Dann gehst du vielleicht mit einem Gefühl nach Hause, es war toll, dass ich mich aufgerafft habe, heute Morgen hier in der Oase zu sein. Die Predigt hat mich angesprochen, der Lobpreis hat mein Herz erreicht. Die Menschen waren toll, mit denen ich gesprochen habe. Der Grundstock für Veränderung ist gelegt. Du spürst, dass es dir gut tut. Der Heilige Geist beginnt zu wirken. Aber dann kommt der Montag. Es beginnt die Arbeitswoche. Der alte Trotz. Die Herausforderungen am Arbeitsplatz. Die Routine im Haushalt, Familie. Die Sorgen, die täglichen leidigen Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Und dann kommt der Sonntag. Raffe ich mich auf, wieder hier hinzugehen? Ich erinnere mich dran, beziehungsweise erinnere ich mich dann, wie gut es mir getan hat, dass ich hier hingekommen bin. Oder überwiegt doch die Müdigkeit durch den Stress der Woche? Will ich endlich mal wieder ausschlafen? Ich gestehe, ich habe früher auch so gedacht. Ich bin nicht jeden Sonntag gekommen, mal bin ich 2, 3 Wochen nicht gekommen, es tat mal ganz gut auszuschlafen. Aber mir wurde klar, wenn ich nicht hingehe, fehlt mir was. Irgendwas fehlt mir. Auftanken für die Woche. Kraft sammeln im Glauben. Je länger ich abwesend bin von der Gemeinschaft der Christen, desto mehr spüre ich Kälte in meiner Beziehung zu Jesus. Das ist so wie mit diesem Beispiel, was wir ja auch im Alpha-Kurs gebracht haben und auch ab und zu mal in einer Predigt mit dem glühenden Kohlestück. Nimmst du ein Kohlenstück aus dem Grillfeuer heraus und legst es abseits, dann verliert es ganz schnell an Glut. Es wird ganz schnell kalt. Sobald es aber wieder in der Gemeinschaft der anderen Kohlen kommt, glüht es wieder auf. Und so habe ich mich gefühlt. In der Gemeinschaft der Christen habe ich mich wohlgefühlt, sei es eine Kleingruppe, sei es im Gespräch zu Hause mit anderen. Aber sobald ich längere Zeit davon weg war, habe ich auch das Gefühl gehabt, die Distanz zu Jesus wird größer. Deswegen pass auf deine Veränderungen auf. Überlege genau, was an Veränderungen bei dir geschieht und mach dir das Positive daran bewusst. Und erinnere dich daran, dass du wieder in der Gefahr stehst, irrelevant zu sehen und alles andere im Leben als wichtiger zu sehen. Du behältst deine Veränderung nur, wenn du sie mit Argusaugen betrachtest und bewachst. Die Veränderung ist nur die Hälfte des Kampfes. Wir behalten diese Veränderung nur, wenn wir lernen, unseren Fortschritt im Glauben mit Argusaugen zu bewachen. Wie war das bei mir mit meinem Weg mit Jesus? Ich habe sehr schnell Feuer gefangen, wie diese Kohle in der Glut. Ich wollte viel machen, ich wollte viel lernen. Ich habe jede Veranstaltung mitgemacht. Es gab dann vormittags Bibelschule. Einige, die schon länger dabei sind, kennen das noch. Dann gab es einmal abends und einmal vormittags. Abends war für mich schwierig, vormittags konnte ich das beruflich einrichten, bin ich dabei gewesen. Ich habe Beamer-Dienste, alle möglichen Dienste gemacht. Ich wollte viel machen in der Gemeinde. Wenn man nicht aufpasst, übernimmt man sich allerdings auch dabei, wenn man zu schnell ist. Es kann Frust entstehen. Ich habe gemerkt, die anderen sind viel weiter als ich und ich komme da einfach nicht hin. Ne? Das Beispiel Sprachengebet oder so. Also auch da muss man Geduld haben. Man muss es wachsen lassen. Gott vertrauen, dass er schon in dir wirken wird. Nicht alles, was ich auf dem Herzen habe, sollte ich sofort umsetzen und deshalb alles andere hinwerfen, wo ich gerade stehe. Wenn du Jesus aufgenommen hast in dir, ist die Saat gesät. Sie muss jetzt noch reifen. Gott gebietet uns, auch Geduld zu haben. Ein schönes Beispiel ist im Alten Testament Nehemia. Nehemia hörte, dass die Mauer in Jerusalem gefallen ist und er hatte auf dem Herzen, dass sie wieder aufzubauen ist. Er hat geweint über diese Nachricht, dass diese Mauer nicht mehr existiert. Er sah die Not und wollte die Mauer wieder aufbauen. Aber er blieb erstmal noch bei dem König. Dort war er als Mundschenk eingestellt und hat sich entschieden, nicht jetzt alles hinzuwerfen und seinem Drang zu folgen, die Mauer wieder aufzubauen, sondern hat gewartet, bis sich eine Gelegenheit ergab. Jetzt sehe ich einige die Stirn runzeln, denn wer die Predigt von letzter Woche noch genau im Kopf hat, der wird wissen, dass Winston gesagt hat, du kannst nicht nur durchgehend zuhören, also Predigt, Gottes Wort, Bibel lesen, du sollst auch sofort handeln. Und jetzt rede ich davon, dass Nehemia 2 Jahre gewartet hat, bevor er begann, sein Vorhaben umzusetzen, was er auf dem Herzen hatte. Ist das nun ein Widerspruch? Nein, das ist es nicht. Vincent selbst ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Mit 16 Jahren hat Gott zu ihm gesprochen, dass er nach Deutschland gehen solle, um dort zu dienen. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, es hat circa 15 Jahre gedauert, bis er seinen Dienst hier angefangen hat. Geduld, auch mit sich selbst. Er hat immer wieder Gott gefragt, wann ist es denn jetzt endlich soweit, wann soll ich gehen? Gott hat gesagt, langsam. Er hat das Ziel, diese Aufgabe, nach Deutschland zu kommen und hier zu gehen, nie aus den Augen verloren. Er hat also sofort angefangen, darauf hinzuarbeiten. Da haben wir es wieder, sofort angefangen, darauf hinzuarbeiten. Er hat Gott immer wieder gefragt, wann ist es soweit? Aber er hat auch Geduld gehabt. Genau wie Nehemia. Auch er hat ständig Gott gefragt, wann ist es endlich soweit? Wann geht es los? Wann soll ich die Mauer aufbauen? Beide haben Gott gehört und zugehört. Und sie haben sofort angefangen, auf ihre Aufgabe hinzuarbeiten. Vincent musste geistig reifen. Nehemia brauchte die Zustimmung des Königs. Wie gesagt, er war dort Mundschenk. Und wenn er jetzt alles hin und stehen und liegen gelassen hätte, dann wäre der König sehr erzürnt gewesen. Der hätte ihn in Ungnaden gehen lassen, wenn er ihn überhaupt hätte gehen lassen, wenn er einfach die Klamotten geschmissen hätte. Nehemia brauchte auch seine Gunst, wenn er nach Jerusalem wollte. Er brauchte Papiere, die ihm ermöglichten, die Mauer wieder aufzubauen, Arbeiter anzustellen, Material zu besorgen. Da brauchte er entsprechende Papiere von Nehemia, die er den dortigen Regierenden zeigen konnte. Wie heißt es so schön im Lukas 16,10? Treu sein im Kleinen. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein. Die Veränderungen, die Gott in dir bewirkt, nimm sie an und wachse dort, wo du gepflanzt worden bist. Ich bin hier in der Oase gepflanzt worden. Ich war vorher kein Christ. Ich war ein Mensch, der höchstens zu Feiertagen in den Gottesdienst gegangen ist, noch nicht mal jeden Feiertag, meistens nur Weihnachten, oder in jüngeren Jahren, wenn meine Oma mich mitgeschleppt hat. War dann langweilig und kalt in der Kirche. Also ich bin nicht mit Freude da gewesen. Hier in der Oase bin ich dann regelmäßig zum Gottesdienst gegangen. Hier hat Gott mich hineingepflanzt. Hier hat er mich verändert, hier hat er meine Frau verändert, hier hat er unsere Beziehung verändert, untereinander als Ehepaar, hier hat er unsere Beziehung zu unseren Kindern verändert. Hier sind wir im Glauben gewachsen und hoffen, dass wir auch weiter wachsen werden und hier können wir Frucht bringen. So war es mit Nehemia. Er wartete, bis Gott ihm sagte, dass es nun an der Zeit sei, nach Jerusalem zu gehen. Und dann tat Gott mit Nehemia etwas, was 141 Jahre lang nicht geschah. Das machte er mit ihm in 52 Tagen. Die Mauer von Jerusalem wurde nach 52 Tagen am 25. Tag des Monats Elul fertig. Das hat ihm keiner zugetraut. Und die Menschen, die drumherum ihm feindlich gesinnt waren, haben gemerkt, dass Gott hier am Werk war, weil er das in so kurzer Zeit geschafft hat. Wenn du dich veränderst, und das haben auch schon die Alpha-Teilnehmer gespürt, wenn du dich veränderst, wenn der Glaube in dir wächst, spürst du auch, dass die Anfeindungen zunehmen. Dessen war sich auch Nehemia bewusst. Wie kann man sich jetzt aber schützen, um diese Veränderung zu bewahren, um den Anfeindungen zu widerstehen? Bei Nehemia war es so, die Hälfte der Männer, die an der Mauer bauten, wurden bewacht von den anderen Hälfte der Menschen, die eine Lanze in der Hand hatten. Die haben darauf geachtet, dass die Feinde von außen nicht das wieder kaputt machen, was da aufgebaut wurde. Und wenn Material transportiert wurde, hat man in einer Hand den Eimer gehabt oder die Last gehabt und in der anderen Hand hatte man eine Waffe gehabt, um sich vor Anfeindungen zu verteidigen. In Nehemia 4, 15 bis 17 steht es, oder 15, ja. So arbeiten wir alle vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit und die Hälfte der Männer hielt mit der Lanze in der Hand Wache. Wachsam sein. Bewache deine Veränderungen. Wir sollen immer bereit sein, das zu verteidigen, was sich inzwischen aufgebaut hat. Und aufpassen, dass man nicht von dem, wo man auf dem Glaubensweg ist, dass wir abdriften, dass wir wieder abgebracht werden. Schafft das? Wer will uns da abbringen? Und was will uns abbringen? Da ist zum einen der Feind, der Widersacher, der uns mit Zweifeln und Verführungen überhäuft, in der Hoffnung, dass wir zu Fall kommen. Aber sei dir auch gewiss, dass du, je tiefer du im Glauben bist, umso deutlicher erkennst, was für ein sündiger Mensch du bist. Ich habe mir vorher überhaupt gar nicht keine Gedanken über Sünde gemacht. Ich habe gedacht, ich bin ein rechtschaffener Mensch und ich tue mein Bestes und soweit alles okay. Und dann habe ich gemerkt, ist nicht. Ich will jetzt nicht alle Gebote aufzählen, gegen die ich verstoßen habe, aber es war eine ganze Menge. Und wenn sich das ein junger Christ, also jung im Glauben, bewusst wird, wie sündhaft er doch ist, dann fängt der eine oder andere schon an zu wanken. Bei so viel Sünde, die ich im Leben begangen habe und immer noch begehe, bin ich es gar nicht würdig, Jesus zu folgen. Das kann ich nie wieder gut machen. Es kann gar nicht sein, dass ich in die Ewigkeit ins Paradies komme, mit all den schwarzen Flecken auf der Weste. Aber an dieser Stelle solltest du dir keine Sorgen machen, sondern dich eher freuen. Du hast die Erkenntnis der Sünde. Du hast erkannt, dass du von Natur aus sündhaft bist und dich nicht selbst aus dieser Situation retten kannst. Wenn du das erkannt hast, dann weißt du, wie wichtig Jesus für dich ist. Dass Jesus, wir haben es ja auch gesungen, eines meiner Lieblingslieder, Jesus dein Erlöser ist, dein Retter. Denn durch das, was am Kreuz passiert ist, hat er dich von all dieser Sünde und auch die Sünden, die du noch begehst, befreit. Das ist eine ganz andere Predigt jetzt, wieso noch begehe, ja, da kann man noch eine ganze Predigt draus machen. Nein, wir schaffen es einfach nicht, sündfrei zu leben. Und wenn du das erkannt hast, dann brauchst du den Widersacher nicht mehr zu fürchten, der dir immer wieder einreden will, wie unwürdig du bist, ein Jünger Jesu zu sein. Nee, tu es weg. Brauchst du nicht. Jesus hat dich befreit. So wie du bist, kannst du zu ihm kommen mit all den schwarzen Flecken auf der Weste. Er wäscht dich rein. Sein Blut hat dich reingewaschen. Wie können wir wachsam bleiben? Hierzu hat uns Gott in seinem Wort ein paar Hinweise gegeben. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr die von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Wir sollen uns also gegenseitig helfen, auf Gottes Wegen zu bleiben. Das ist manchmal nicht so einfach. Ich kenne das von mir aus. Wenn jetzt mir jemand sagen will, läufst Gefahr, von dem Weg Gottes abzugehen, mich also zurechtweisen, vielleicht nicht, hinweisen will, was ich falsch mache, ich bin einer, der reagierte erstmal ein bisschen sauer. Was will der denn jetzt von mir? Und ich komme dann schnell in eine Verteidigungshaltung. Ist doch gar nicht so, das siehst du falsch. Ja, heute vielleicht weniger als früher, weil ich ja das System erkannt habe. Aber das ist eine Veranlagung in mir, mit der ich immer wieder kämpfen muss. Wie sehr bin ich bereit, Kritik anzunehmen? Wie sehr bin ich bereit, mich zurechtweisen zu lassen, dass das, was im Moment bei mir abgeht, falsch ist? muss ich lernen. Umgekehrt, wenn ich derjenige bin, der jemand anderes darauf aufmerksam machen will, dass er auf dem falschen Weg ist, auch da muss ich aufpassen, wie mache ich das? Wie rede ich mit diesem Menschen? Klingt es vielleicht überheblich, ja? Ich bin der bessere Christ und ich will dir mal sagen, wie es richtig läuft. Oh, oh, Überheblichkeit, Sünde, Stolz, Sünde. Also ich muss aufpassen, dass ich wirklich von Bruder zu Bruder, von Bruder zu Schwester oder Schwester zu Schwester rede, dass ich fürsorglich rede und dass ich auch mir immer wieder dabei bewusst mache, auch ich könnte demnächst jemand sein, der zurechtgewiesen werden müsste. Sei im Bewusstsein, dass auch du ständig der Gefahr des Abgleitens von Gottes Wegen ausgesetzt bist. Außerdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht falschen Lehren aufsitzen. Bevor Paulus seine Gemeinde verlässt und nach Jerusalem geht, wo ihn ein nicht absehbares Schicksal erwartet, gibt er ihnen noch Ratschläge. Von jetzt an müsst ihr auf euch selbst achten und auf die ganze Gemeinde, für die euch der Heilige Geist als Hirten eingesetzt hat. Ihr sollt die Gemeinde Gottes hüten, die er sich durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Denn ich weiß, wenn ich nicht mehr da bin, werden sich falsche Lehrer in die Gemeinde einschleichen und wie reißende Wölfe über euch herfallen. Sogar innerhalb der Gemeinde wird es Männer geben, die nur deshalb die Wahrheit verfälschen, weil sie Menschen, die zu Jesus gehören, für sich selbst gewinnen wollen. Also hier noch einmal, wir sollen gegenseitig auf uns achten. Wir sollen genau prüfen, was diejenigen sagen, die angeblich Gottes Wort lehren. Lehren sie es, um sich selbst emporzuheben? Ja, hört mal, was ich alles weiß und wie gläubig und fromm ich bin. Oder lehren sie, um jeden Einzelnen näher an Gott zu bringen, sie im Glauben zu festigen? Manchmal sind klare Worte erforderlich, wenn sich eine solche Entwicklung abzeichnet. Ich bin auch so einer, der gerne Klartext redet. Manchmal zu direkt, muss ich feststellen. Das sagt man mir auch immer wieder, ich arbeite an mir. Aber ich bin da eigentlich in guter Gesellschaft mit Nehemia. Nehemia hatte nach dem Mauerbau Jerusalem für einige Zeit verlassen. Als er zurückkam, musste er einige Missstände feststellen. Zu dieser Zeit hielt ich mich nicht in Jerusalem auf, denn im 32. Regierungsjahr des persischen Königs Artaxerxes war ich an seinen Hof zurückgekehrt. Einige Zeit später bat ich den König, wieder nach Jerusalem gehen zu dürfen. Kaum war ich dort angekommen, erfuhr ich von dem Missstand, dass Eliashib seinem Verwandten Tobia eine Kammer im Vorhof des Tempels überlassen hatte, einen heiligen Raum überlassen hatte. Darüber war ich sehr erbost und ließ alles, was Tobia gehörte, hinauswerfen. Dann befahl ich, die Räume des Tempels wieder neu zu weihen und die Gegenstände für den Tempeldienst, das Mehl für die Speiseopfer und den Weihrauch zurückzubringen. Da wurde einfach einer rausgeschmissen. Ganz radikal. Nicht lange diskutiert, raus. Das wird Tobia nicht gefallen haben. Es steht aber nichts darüber drin, wie er reagiert hat. Aber es war erforderlich. Es musste Ordnung wiederhergestellt werden. Die Veränderung durfte nicht verwässert werden. Ich erfuhr auch, dass die Leviten und Sänger ihren Dienst im Tempel nicht mehr ausübten, sondern auf ihren Feldern arbeiteten, weil sie die Abgaben nicht bekamen, auf die sie Anspruch hatten. Da stellte ich die zuständigen Männer zur Rede. Warum wird der Tempeldienst so vernachlässigt? Ich ließ die Leviten und Sänger zurückholen und teilte sie wieder zum Dienst ein. Vom Getreide, vom neuen Wein und vom Olivenöl in die Vorratskammern. Ich denke, Nehemia hat Klartext gesprochen, sehr deutlich, eindeutig. Die Veränderungen, die so gut waren, die mit dem Mauerbau entstanden sind, drohten verloren zu gehen. Er hat wieder Ordnung geschaffen. Schaffst du auch Ordnung in dein Leben? Bist du bereit, auch radikal vorzugehen? Wie kann es sein, dass wir unsere Veränderungen verlieren? Auch da gibt es schöne Stellen in der Bibel. Einige will ich davon mal aufzählen. Wir umgeben uns mit den falschen Leuten. Lass dich nicht mit einem Jähzornigen ein, halte dich von einem Hitzkopf fern. Wie ist das so mit einem Jähzornigen, wenn einer ein Hitzkopf ist? Da gibt ein Wort das andere. Bist du frei davon, nicht genauso zu reagieren in so einer Situation? Vielleicht kennst du diesen Menschen gut und sagst, okay, ich kenne ihn ja, der ist halt ein Hitzkopf, ich helfe dir wieder, alles wieder gerade zu biegen, was du durch deine Worte kaputt gemacht hast oder durch dein Handeln. Wirst du dann vielleicht Verteidiger des Unrechts? Überlege dir genau, ob du dich mit diesen Menschen abgeben kannst und willst. In Sprüche 23 steht, hör gut zu, mein Sohn, und werde weise. Bemühe dich, auf dem rechten Weg zu bleiben. Halte dich fern von den Weinsäufern und maßlosen Schlemmern. Auf sie wartet die Armut, denn wer bloß isst, trinkt und schläft, hat bald nichts als Lumpen am Leib. Ein Abgeben mit Menschen, die also in diesem Fall scheint es ja so, keine geregelten Arbeit nachgehen, die eigentlich nur von einem Gelage zum anderen gehen, ständig eine Flasche Alkohol neben sich stehen haben. Wenn du dich mit diesen Menschen abgibst, dann läufst du Gefahr, in diesen Lebensstil mit hineingezogen zu werden. Und das wird dich vom Weg Gottes abbringen. Sei nicht neidisch auf böse Menschen, steht in Sprüche 24, und bemühe dich nicht um ihre Freundschaft, denn sie trachten nur nach Gewalt, ihre Worte verletzen und richten Schaden an. Wann entsteht Neid? Neid entsteht, wenn der andere etwas hat, was ich nicht habe und gerne hätte. Oder es ist ein Mensch, der ein hohes Ansehen bei seinen Mitmenschen hat und ich bin bedeutungslos. Aber wenn das, was er hat oder diese Menschen haben, durch sündhaftes Handeln errungen wurde, und dem trotzdem nacheifern willst, dann stehst du in der Gefahr, durch Freundschaft es ihnen gleich zu machen, um das dann alles auch zu bekommen. Also schau genau hin, wie das, was du beneidest, wie das entstanden ist, wie das gekommen ist. Wenn gottlose Leute dich beschwatzen, dann hör nicht auf sie, steht in Sprüche 1,10. Mein Sohn, gib nicht mit ihnen, gib dich mit solchen Leuten nicht ab. Gut, man merkt nicht sofort jeden Menschen an, ob er gottlos ist. Prüfe mit Gottes Wort, zu was er dich bewegen will. Der folgende Text verstärkt noch einmal diese Aussage in Sprüche 4. Handel nicht so wie Menschen, denen Gott gleichgültig ist. Nimm sie dir nicht zum Vorbild, folge nicht ihrem Beispiel, sondern meide das Böse, ja flieh vor ihm und bleib auf dem geraden Weg. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Umgang färbt ab. Das ist ein alter Spruch und das bewahrheitet sich immer wieder. Auch hier solltest du darauf achten, mit wem du dich abgibst. Wir hatten mal eine Diskussion in einem kleinen Kreis. Was ist ein guter Freund? Was ist ein echter Freund? Wenn ein Mensch, den du als Freund bezeichnest, Gott nicht in seinen Prioritäten mit drin hat, dann solltest du dich fragen, was für Prioritäten hat er? Hat er die Priorität, möglichst viel Geld zu verdienen? Hat er die Priorität, möglichst viel Macht zu erlangen? Hat er die Priorität, besonders guter Zocker zu sein? Hat er die Priorität, ein Alleswisser auf bestimmten Themenbereichen zu sein, hat er die Priorität, jedes Fußballspiel sich anzuschauen, alles andere dem unterzuordnen. wenn du dich mit diesen Menschen abgehst, wo nicht zu spüren ist, dass irgendwo Gott eine Rolle spielt, kann es sein, dass das abfärbt auf dich. Dass du dich mit hineinziehen lässt. Und das färbt dann, ob bewusst oder unbewusst, auf dich ab. In Sprüche 18 steht, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Ein zweiter Bereich, wie wir unsere Veränderungen verlieren können. Wir sind unklar in der Umsetzung unserer Ziele. Nicht, ich will gesünder leben, ich werde jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen oder ich werde weniger Süßigkeiten essen. Nein, nicht sagen, ich werde, sondern ich mache. Ab heute werde ich anders leben, anders handeln, anders denken. Keine Aufschieberitis. Sei diszipliniert. Disziplin, da war ganz am Anfang meiner Zeit hier in Oase, war auch eine Predigtserie oder mehrere Predigten, die zum Thema Disziplin hier vom Winston gehalten wurde. Ich habe ja angefangen, morgens in der Bibel zu lesen, mich näher mit Gottes Wort zu beschäftigen. Und immer wieder, gerade als junger Christ, komme ich an Bibelstellen und sage, kann ich nicht viel mit anfangen, sagt mir jetzt nichts. Dann ist man irgendwo geneigt zu sagen, okay, ich habe heute Morgen eigentlich gar keine Zeit, ich habe zu lange geschlafen, ich muss früh auf die Arbeit, ich habe gar keine Zeit zum Bibellesen, ich lasse es heute. Ja, und dann kam dieses Thema Disziplin. Ich habe gesagt, nee, das muss zur Gewohnheit werden. Ich will Gottes Wort lesen, auch wenn ich es im Moment nicht verstehe, beim zweiten oder dritten Mal, wenn ich an diese Bibelstelle komme, verstehe ich sie besser. Und so habe ich mir vorgenommen, wenigstens, und wenn ich früh aufstehen muss, okay, wenn ich 5 Uhr los muss, dann mache ich das nicht, das gebe ich zu, aber wenn ich dann zu anderen Zeiten irgendwo früh los muss, dann wenigstens 5 Minuten lese ich meinen Bibelleseplan, kurzes Gebet und dann Arbeit. Und das bringt mich weiter. Das ist meine Disziplin. Ich will mich nicht durch äußere Umstände, durch Sachzwänge davon abhalten lassen, mich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Sei klar in der Umsetzung deiner Ziele. Keine Aufschieberitis. Dritter Punkt. Richte dein Umfeld auf Erfolg aus. Nehemia sorgt dafür, dass, wenn sie den Sabbat heiligen wollten, sie die Tore schließen mussten und keine Fremden reinlassen, die dann Waren verkaufen wollten. Was sind bei dir die Einfallstore? Wenn du deine Ernährung umstellen willst, solltest du nicht mal eben, weil du gerade Hunger hast, zu McDonald's fahren. Wenn du früh aufstehen willst, solltest du nicht bis tief in der Nacht vorm Fernseher oder Computer hocken. Dann funktioniert das mit dem frühen Aufstehen nicht. Habe ich am eigenen Leib erfahren. Wenn du weißt, dass du noch süchtig nach bestimmten Dingen bist, suche Wege und Hilfsmittel, dich daraus zu befreien. Ich habe meine Frau schon öfter gebeten, das klappt aber nicht immer, zu sagen, wenn ich jetzt so lange abends am Fernsehen sitze, hol mich, wenn du ins Bett gehst und geh nicht einfach und ich merke auf einmal, dass du schon tief am Schlafen bist. Nein, hol mich dann weg. Also Hilfsmittel, dein Umfeld darauf ausrichten, dass das, wo du merkst, dass sich das noch belastet, dass sich das vom Weg weg abbringen könnte, dass du davon befreit wirst. Und dann prüfe, wie du deine Zeit verbringst. Müßiggang ist aller Laster Anfang oder wie man so schön sagt, des Teufels Ruhebank. Sei aktiv. Diene zum Beispiel der Gemeinde. Sorge dafür, dass du keine Langeweile hast. Lese in der Bibel, treffe dich mit anderen Christen. Da sind wir wieder mit der glühenden Kohle. Lass dich nicht ablenken. Schließ die Einfallstore des Teufels. Das soll nicht heißen, dass du dich jetzt nicht auch entspannen darfst mit Dingen, die jetzt überhaupt nichts mit der Bibel zu tun haben. Also ich will ja mal 2 Beispiele nennen. Also einmal habe ich wohl eine Predigt gehalten. Da habe ich von meiner Sucht erzählt, Computer zu spielen. Ja, und Tablet ist ja super, ist ja klasse, da kann man ganz tolle Apps drauf haben mit tollen Spielen. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, Mensch, ich will immer ein Level höher, immer ein Level höher. Und dann stelle ich auf einmal fest, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Eigentlich hättest du Sinnvolleres mit der Zeit machen können. Und seitdem ist es so, sobald ich merke, dass irgendeine Sache, die mich fasziniert, zur Sucht wird, also mich ablenkt, wird sie gelöscht, radikal gelöscht. Und da hat ein junger Mann mal im Gottesdienst seiner Mutter gesagt, der macht mir jetzt mein Computerspiel madig, der will nicht, dass ich Computer spiele da oben. Das war natürlich nicht gemeint. Natürlich kann man Computer spielen. Ich gucke zum Beispiel sehr viele Serien bei Netflix, die mich begeistern. So, abends eine Folge, alle drei Abende mal. Solange das nicht zur Sucht wird, solange ich nicht bis tief in der Nacht da hocke, am nächsten Morgen nicht rauskomme, keine Zeit habe, in die Bibel zu lesen, weil ich dann zur Arbeit fahren muss, der Kopf voll ist mit anderen Dingen, solange das nicht der Fall ist, ist gegen sowas überhaupt nichts einzuwenden. Prüfe, womit du deine Zeit verbringst und prüfe, ob dir dadurch an anderer Stelle etwas fehlt. Keep the change. Ja, wenn du dich verändern lassen willst, wenn du möchtest, dass auch dein Weg mit Jesus gehen kannst, dass du reingewaschen wirst von deinen Sünden, dass du keine Angst haben musst vor der Zukunft, du aber Jesus noch nicht aufgenommen hast, dann solltest du jetzt mitbeten und hast jetzt die Möglichkeit, Jesus aufzunehmen. Vater, ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler begangen habe, dass ich viele Sünden begangen habe. Ich komme damit jetzt zu dir und ich weiß, dass du mich annimmst, so wie ich bin, mit all meinen Fehlern, mit all den Dingen, die ich getan habe, mit all den Verletzungen, die ich habe und mit all den Verletzungen, die ich anderen angetan habe. Ich weiß, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Ich weiß, dass dein Blut mich reingewaschen hat. Ich danke dir dafür und ich nehme dieses Geschenk jetzt an. Ich öffne die Tür meines Herzens ganz weit und nehme dich auf. Und ich bitte dich, dass du Herr in meinem Leben bist, dass du mich begleitest, mich beschützt, mir Richtung gibst, mich an die Hand nimmst. Ich danke dir. Im Namen Jesu. Amen.